Liebe Geschwister, wir fahren fort in unserer Predigtreihe über David und heute geht es um Freundschaft, davon haben wir ja eben gesungen. Es geht um Erfolg und Neid, um Krieg und Frauen, Macht und Rivalität. Es ist nicht eine einzelne Geschichte wie zuletzt mit Goliath, die wir in den letzten zwei Wochen gehört haben. Es geht um einen längeren Zeitabschnitt. Und der Erzähler macht es so, dass er immer einzelne Szenen beleuchtet. Und auf diese Weise macht er wesentliche Linien in diesem Zeitabschnitt sichtbar. Die erste Szene, die erste Linie gleich zu Anfang, im Anschluss an den Kampf mit Goliath. Saul hat sich erkundigt bei seinem Heerführer Abner, wer dieser junge Mann ist, der so völlig unerwartet das Blatt gewendet hat. Abner, der Heerführer, hat keine Ahnung, bringt aber David ins Zelt des Königs und er fragt ihn selbst. 1. Samuel 17, Vers 58, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Und nach diesem Gespräch nun die erste Szene. Kapitel 18, Vers 1. Und es geschah, als er, David, aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Wir hatten das schon mehrfach beobachtet. David hat die Gabe, Menschen für sich zu gewinnen. Und jetzt hat es Jonathan erwischt. Der Sohn des Königs, der Kronprinz nach allen Regeln, Nachfolger Sauls, ist begeistert von diesem Hütejungen David vom Dorf. Er spricht mit ihm, er lernt ihn kennen. Und zwischen den beiden entsteht eine intensive innere Verbindung. Die Seele Jonathans verband sich mit der Seele Davids. Martin Buber übersetzt, sie verknotete sich. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Der Beginn einer Freundschaft, erstaunlicherweise die einzige Geschichte einer Freundschaft, die die Bibel ausführlicher erzählt. Sie wird extremen Belastungen ausgesetzt werden. Und sie ist so schön und so traurig und so abgründig, wie Freundschaften eben sein können. Und hier sehen wir ihren Beginn. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte, wie seine eigene Seele, wie sich selbst. Da ist das Gefühl einer intensiven inneren Verbundenheit. Wodurch das entsteht, das wird nicht erzählt. War es eine Ähnlichkeit zwischen den beiden? War es das Fremde, das Schillernde oder eine Mischung aus beidem? Jedenfalls gab es irgendwie eine Resonanz, ein Gleichschwingen und war diese starke Empfindung da, wir beide, wir gehören irgendwie zusammen. Also erstmal ein Gefühl, aber das für sich wäre eine flüchtige Angelegenheit. Auf Dauer braucht es eine Form, braucht es eine Gestalt, äußere Zeichen. Und die beiden schließen einen Bund. Sie sind sich einig, diese Freundschaft zwischen uns, das ist mehr als eine jugendliche Begeisterung. Das ist etwas für lange. Das ist eine gegenseitige Verpflichtung drin. Und aus dem Verbindenden wird etwas Verbindliches. Freundschaften, Beziehungen brauchen auch Taten, die brauchen äußere Zeichen. Und wir lesen Vers 4, und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Prinz Jonathan zieht sein Jackett aus und seine Rüstung und seine Ausrüstung und schenkt das alles David. Das ist zum einen natürlich praktisch. David war für ein Leben am Hof überhaupt nicht ausgerüstet und für kommende militärische Aufgaben auch nicht. Die Hirtenschleuder ist dann auf Dauer doch zu wenig. Aber diese Szene, das ist mehr als eine generöse Handlung des Prinzen gegenüber dem Hirtejungen. Jonathan hätte ihm ja auch neue Sachen und eine neue Ausrüstung besorgen können. Aber er gibt ihm seine Kleider. Für uns ist das etwas, was uns vorübergehend umhüllt und dann kommen sie weg und es kommt ein anderes. Die Leute damals hatten ein intensiveres Verhältnis zu ihren Kleidungsstücken. Die hatten erstens mal sehr, sehr viel weniger davon. Die brauchten keine geräumigen Kleiderschränke und ihre Kleider, die hatten sie immer an, die waren praktisch ein Teil von ihnen, fast ein Stück der eigenen Person. Die kranke Frau, die den Mantel von Jesus berührt, damit berührt sie ihn selbst. Und wenn hier Jonathan David seine Kleider schenkt, gibt er ihm einen Teil von sich selbst, seine zweite Haut. Und David zieht das an und macht es zu einem Teil von sich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Und wir sehen hier, dass nicht nur eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau Abhilfe sein kann für diese Einsamkeit, sondern auch eine Freundschaft, wie wir sie hier sehen, die ein stabiles Fundament hat von Gefühl, von Verbindlichkeit, von Taten. Drei Dinge gefallen mir. Sie sind Gott und dem Menschen angenehm. Eintracht unter Brüdern, Liebe zwischen Freunden, Mann und Frau, die einander verstehen. So lesen wir es im Buch Jesus Sirach, 25, Vers 1. Da gibt es also eine gemeinsame Ebene zwischen diesen verschiedenen Beziehungsformen. Und etwas später heißt es dann, wohl dem, der einen Freund fand und der zu Ohren sprechen darf, die hören. David hat einen solchen Freund gefunden. Jonathan hat einen solchen Freund gefunden. Eine schöne, eine erfreuliche erste Szene und erfreulich geht es auch weiter. Vers 5. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Dieser Vers, das ist jetzt ein Kondensat und ein Fazit einer längeren Zeit. David bekommt militärische Aufträge, er kann sich ausprobieren und er erweist sich als äußerst erfolgreich. Er bekommt daraufhin größere Verantwortung, Führungsaufgaben. Erfolgreich und beliebt bei denen, die ihm unterstellt sind und auch bei den Knechten Sauls steht hier extra. Also auch bei denen, die ihm nicht unterstellt sind, sondern die Saul direkt unterstellt sind. Das ist schön einerseits, aber es ist auch etwas heikel, wenn da so eine Stimmung aufkommt. David als Chef wäre uns ja lieber. Da schimmert schon das Thema Rivalität durch diese Idylle. Da deutet sich schon an, dass da Schwierigkeiten ins Haus stehen. Aber zunächst die Linie Erfolg, Anerkennung. Wir tun uns ja manchmal schwer damit, da gibt es oft das Empfinden oder die Meinung, Erfolg, das ist nicht christlich. Beziehungsweise stimmt vielleicht nicht ganz, man darf es nur nicht offen so nennen. Wir sagen dann zum Beispiel Frucht, dann ist es okay. Hier und auch sonst in der Bibel gibt es diese Berührungsängste nicht. Da wird ganz unängstlich oder problematisch berichtet, ja, David hat Erfolg. Ja, er ist anerkannt, er ist beliebt und das steht überhaupt nicht in Konkurrenz zu seiner Beziehung zu Gott. Im Gegenteil, der Erzähler, der lässt uns wissen, Gott ist mit ihm und deshalb läuft es so gut. Der Umkehrschluss, der wäre allerdings falsch zu sagen, wenn es bei jemandem gerade nicht gut läuft, dann hat er wohl gerade ein Problem mit Gott. Wenn wir so denken, dann wäre Erfolg ein Indikator unserer Gottesbeziehung, wo man ablesen kann, wie es gerade zwischen mir und Gott steht. Und es gibt solche Lehren, es gibt Christen, die so denken. Aber wer die Bibel insgesamt so auslegen will, der muss sie mächtig schief drücken. Aber andersrum eben auch. Und das sehen wir hier. Runterreden von Erfolgen ist auch keine christliche Tugend. Und verkniffenes Drucksen statt offene Freude auch nicht. Also eine ganz offene und fröhliches Berichten vom Erfolg Saul hat diese Entwicklung von David mit Wohlwollen betrachtet. Er hat ihn gefördert, er hat ihm Verantwortung übertragen, er hat ihm größere Verantwortung gegeben. So weit, so erfreulich. Aber irgendwann hat sich etwas reingezogen. Und damit beginnt eine Linie, die ist alles andere als erfreulich. Und der Erzähler macht das wieder so, dass er mit seinem Scheinwerfer eine Szene beleuchtet, die das auf den Punkt bringt. David hat wieder mal Erfolg gehabt. Ein Sieg über die Philister und er kehrt mit seinen Leuten zurück und sie werden angemessen empfangen. Die Mädchen und die Frauen machen so eine Art Square Dance zur Begrüßung. In langer Reihe tanzen sie und singen nach vorn, nach zurück, nach vorn. Vers 6. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Also als Begleitung gibt es mobiles Schlagzeug und dazwischen Freuderufe und Triller. Und sie skandieren einen kurzen Vers. Der wird immer wieder wiederholt, mit wachsender Begeisterung gesungen. Diese Kombination von Tanz und Gesang eines Verses gibt es im Orient heute immer noch, zum Beispiel bei Hochzeiten. Das nennt sich Fantasia. Und wir können uns das so vorstellen, wie eine Stimmung, wenn eine eigene Mannschaft in der Fußball-WM gewonnen hat, überraschend. Soweit alles schön, alles schick. Das Problem ist der diesjährige Vers, den sie johlen. Vers 7. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Im Hebräischen reimt sich das. Ich habe eine deutsche Nachdichtung gefunden, die sich auch reimt. Tausend Feinde fallen durch Saul. Zehnmal so vielen schlägt David aufs Maul. So vielleicht. Tausend Feinde fallen durch Saul. Zehnmal so vielen schlägt David aufs Maul. Wenn man das ein paar Mal macht, das ist ein Ohrwurm, habe ich heute früh gemerkt. Und dieser Rap, der wird ein Hit. Nun ist das gut gemeint, das soll Davids Erfolg würdigen und das ist schön. Aber die Methode, mit der das gemacht wird, die hat ihre Tücken. Da wird nämlich jemand gelobt durch Vergleichen mit einem anderen. Und der andere schneidet beim Vergleichen schlechter ab. Das ist wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt, es geht darum, David zu loben, aber der, der dabei schlechter abschneidet, der sieht es dann oft anders, wenn der das mithört oder wenn er es später erfährt. Ich höre das öfters, diese Art zu loben, dass jemand auf diese Weise gelobt wird, auf Kosten von jemand anderem. Und meistens ist es so wie hier, dass denen, die dieses Lob aussprechen, diese Abwertung vielleicht gar nicht bewusst ist. Und trotzdem kann sie Schaden anrichten. So war es jedenfalls hier. Die Kamera macht einen Schwenk vom Volksfest. In der Totale geht es auf Saul in Großaufnahme. Nun können wir mitverfolgen, wie er auf diesen Gassenhauer reagiert. Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Saul wird es heiß. Martin Buber übersetzt, da flammte Saul mächtig auf. Der lässt sich diesen Vergleich auf der Zunge zu gehen und sagt, mir haben sie Tausende gegeben. Das ist an sich ja gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass diese Kriege wahrscheinlich eher so kleine Scharmützel waren. Da waren Tausende schon eine mächtige Übertreibung. Wenn das das ganze Lied gewesen wäre, hätte Saul sich vermutlich gefreut und leise mitgesummt. Aber da ist diese andere Strophe. David haben sie Zehntausende gegeben. Damals die größte bekannte Zahl. 10.000, Myriaden, mehr geht nicht. Und dann erschienen ihm seine Tausende daneben plötzlich als kümmerlich. Also Anerkennung reicht nicht, es muss mehr sein. Es muss mehr als die anderen sein. Er muss im Vergleich zu den anderen oben stehen. Sonst ist es nichts wert. David hat mich überholt, schießt es Saul durch den Kopf. Sie mögen ihn mehr, sie mögen ihn lieber als mich. Sie mögen ihn lieber als Anführer. Er ist inzwischen viel beliebter als ich. Fehlt nur noch, dass er nach der Macht greift, dann wird's eng für mich. Genau, das hat er wahrscheinlich vor. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. David ist inzwischen nicht mehr der Hütejunge vom Dorf. Er ist die Nachwuchshoffnung, die Saul gefördert hat. Und er ist zum Konkurrenten geworden. Er ist zu einem gefährlichen Rivalen geworden. Fast wie im Wahlkampf. David hat Saul in den Meinungsumfragen überholt. Und Saul denkt, wenn es um die Macht geht, dann gibt es keine Freundschaft. Jonathan hat es übrigens anders gesehen, aber der kommt erst später wieder in das Blickfeld. Es gehört Größe dazu, in die zweite Reihe zurückzutreten. Jonathan hatte diese Größe. Barnabas, der Mentor von Paulus, hatte diese Größe. Als er irgendwann gemerkt hat, dass der, den er gefördert hat, ihn überholt hat. Und er ist mit ihm zusammengeblieben. Er ist freiwillig in die zweite Reihe gegangen. Saul hat diese Größe nicht. Das Lied, Sauls inneres Selbstgespräch, das markiert einen Bruch in seiner Beziehung zu David. Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Also es ist ein Bruch auf Dauer. Das ist kein Naturereignis, das durch die Umstände entsteht. Das entsteht durch die Art, wie Saul sieht. Das wird hier ganz fein berichtet. Er sieht neidisch, scheläugig, übersetzt Buber. Also das hat etwas zu tun mit seiner Wahrnehmung. So sieht er das jetzt. Misstrauisch, eifersüchtig, zunehmend paranoid. Und damit ist die Vergiftung zu David vergiftet. Und das bleibt sie auch. Das merken wir in der nächsten Szene. Dieser schiefe, neidische Blick, dieses missgünstige Selbstgespräch, das führt zu einem Ausbruch von Gewalt. Vers 10. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Kinnor mit seiner Hand, wie täglich. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Der Versuch einer gewaltsamen Lösung. Für den Erzähler, das merken wir, ist Saul nicht einfach nur der Böse. Er versucht ihn durchaus auch zu verstehen. Er geriet im Innern des Hauses in Raserei, übersetzt die Elberfelder, ähnlich Luther. Gemeint ist eine prophetische Ekstase. Der gleiche Wortstamm hat dieses Wort in Raserei geraten wie Prophet, Nabi. Wörtlich könnte man also übersetzen, Saul prophetete in seinem Hause. Das war nicht ganz neu für ihn. Am Anfang, als er berufen wurde durch Samuel, hatte er solche ekstatisch-prophetischen Erfahrungen auch gemacht. Das hatte Samuel ihm angekündigt, das hat er erlebt. Das war etwas Gutes. Vielleicht ist Saul seiner Anlage nach solchen Einflüssen ungewöhnlich zugänglich. Dafür spricht, dass es da richtig ein Sprichwort gab, ist Saul auch unter den Propheten? Ungewöhnlich zugänglich, da ist es dann wichtig, welchen Geistern man sich öffnet. Das geht dann so oder so. Und hier ist es ein böser Geist, den er in sich reinlässt. Durchaus ein Versuch, Saul zu verstehen in seiner Eigenart. Aber es hat nun mal diese Wirkung Gewalt. Er rastet aus, er kann sich nicht mehr beherrschen. Er wirft nach David, dem er so viel verdankt. Wenn Waffen schnell verfügbar sind, ist das gefährlich. David, schnell und gewandt, weicht aus. Und dann heißt es, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Das ist schlimm, wenn ein positiver Erfolg eines anderen Grund zur Furcht wird, wenn man sogar Gott in dieses Weltbild mit einbaut. Von mir ist er weg, jetzt ist er bei dem. Aber das ist inzwischen die Art, wie Saul die Welt sieht. Es kann nur einen geben. Und wenn David erfolgreicher und beliebter ist, dann bin ich nicht jetzt etwas weniger erfolgreich und beliebt, sondern dann bin ich nichts. Dann bin ich ein Versager, dann hat er mich vernichtet. Alles oder nichts. dann ist es ja doch wohl Notwehr, wenn ich nach ihm werfe. Das ist jetzt diese Erfolgsideologie. Wenn ich nicht erfolgreich bin, dann bin ich nichts. Schlimmer noch, wenn ich nicht der Erfolgreichste bin, dann bin ich ein Nichts. Und damit ist er selber am Boden, in seinen Augen. Und in seinen Augen ist das Schicksal, ist das Schuld der anderen, ist das Schuld von David. Saul ist das Opfer. Dass die Ursache in seinen Augen sitzt, so wie er David ansieht, in seinen Gedanken, das erkennt er nicht. Der Erzähler schildert jetzt den weiteren Weg, den weiteren Aufstieg Davids in dieser Linie als ein unabsichtliches Nebenprodukt der Versuche Sauls, ihn zu vernichten. Hier jetzt nur kurz im Zeitraffer. Saul befördert David weg aus seiner Nähe, macht ihn zum Heeroberst. Vers 13, da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und er ist wieder erfolgreich, seine Beliebtheit steigt weiter. Und dann kokelt Saul mit seinen Töchtern. Er verspricht David die Älteste, Merab. In 2 Jahren, sagt er, gibt sie aber dann einem anderen. Und dann kriegt er mit, dass seine zweite Tochter, Michal, sich in David verliebt hat. Und jetzt benutzt er das für eine Intrige. Bietet David zum zweiten Mal an, sein Schwiegersohn zu werden. Und David lehnt ab, er hätte nie und nimmer den Brautpreis aufbringen können für eine Tochter des Königs. Und Saul macht ihm ein Angebot und lässt ihm ausrichten. Vers 25, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Aber Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hände der Philister. Und er hat ihn wieder unterschätzt. David liefert vor Termin, und zwar die doppelte Anzahl. Und so wird Sauls Tochter Michal Davids Frau. Schade, dass Saul sich so festgelegt hat auf sein negatives Weltbild, auf seine Eifersucht. Dass David die ganze Zeit überhaupt keine Anstalten macht, ihn aus der Macht zu drängen, bemerkt er gar nicht. So fest hat er sich darauf versteift, dass es schlecht ist, dass er ihm Böses will. Noch dass seine Tochter David liebt, ist ihm Grund zur Furcht. Vers 28, aber David sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Saul legt sich fest zum Negativen. Das ist eine bittere Wurzel, die groß geworden ist. Er wurde sein Feind sein Leben lang. Völlig unnötig, etwas Tragisches. Verheerend für seinen Dienst, für den er einmal begeistert und engagiert angetreten war. Und damit hat er sich selber ins Abseits befördert, in dem er vorher überhaupt nicht war, wo ihn auch keiner der anderen sehen wollte. Weder die tanzenden Frauen mit ihrem David-Rap, noch David selber. Schade. Ein Geflecht von Linien ist diese Geschichte von Gottes Volk mit seinen begabten, aber auch gefährdeten Führern. Sehen wir, wo wir vielleicht etwas von unserem Spiegelbild wiedererkennen in diesem Geflecht. Da ist der Beginn einer starken Freundschaft zwischen David und Jonathan. Das Gefühl der Verbundenheit, dann mehr als ein Gefühl, ein Bund, äußere Zeichen. Jonathan gibt David einen Teil von sich. Die Gabe der Freundschaft, eine Gabe von Gott, seine Idee, für die wir ihm danken können. Wie sieht es da aus? Bei mir, bei dir? Vielleicht ist es ja dran, einen ersten Schritt zu tun zu jemandem, so wie Jonathan das getan hat, auf David zu. Oder dich einzulassen auf einen Schritt, den ein anderer gerade zu dir hingemacht hat. Vielleicht vorsichtig, vielleicht nur angedeutet. Und jetzt bist du dran. Oder es ist Zeit, dass eine Freundschaft eine Form braucht, Verbindlichkeit, Taten. das Risiko, ein Stück von sich zu geben. Solche Themen gehören durchaus in einen Gottesdienst, denn auch unsere Freundschaften sind geborgen in der Hand unseres Gottes. Dann das Stichwort Erfolg. Wie sieht es da aus? Wie geht es dir damit, wenn andere Erfolg haben und Anerkennung kriegen? Wenn andere vielleicht mehr Erfolg haben und mehr Anerkennung kriegen, bist du dann in deinen Augen weniger wert? Wie sieht es aus mit dem Vergleichen? In welchem Lebensbereich bist du dafür anfällig, deinen Wert auf diese Weise zu ermitteln? Vielleicht mit der Folge, dass dann das Auge scheel blickt, Neid, das ungeliebte Gefühl, sich selbst als Opfer fühlen. Das muss nicht sein. Wie sehr vergleiche ich mich mit anderen? Was kann ich tun, um damit aufzuhören? Wir können das lernen in unserer Beziehung zu Gott. Gott stellt dich nie ins Abseits. Und deshalb muss sich auch keiner selber dorthin stellen, weil er in seinen Augen zu wenig Erfolg hat oder zu wenig Anerkennung kriegt. Jesus hat sich für uns ins Abseits gestellt, an unserer Stelle. Und seitdem muss niemand, der mit ihm lebt, mehr dort stehen. Gut, das auch im Gefühl nachzuvollziehen, das ist vielleicht ein längerer Weg, wenn wir das wissen. Und das in unseren Beziehungen durchzubuchstabieren. Aber es gilt. Es gilt unabhängig davon, ob ich das innerlich schon so empfinden kann oder nicht. Bei Gott müssen wir uns Anerkennung nicht erarbeiten. Er schenkt sie uns. Er schenkt sie uns, wenn wir unser Ja zu ihm sagen. Und Gott freut sich über deine Erfolge. Aber seine Anerkennung, die schenkt er dir einfach so. Erfolg hin oder her. Die schenkt er dir durch Jesus, der seinen Jüngern sagt: Ich habe euch Freunde genannt. Amen.